Seit 7 Monaten herrscht Krieg in Europa. 7 Monate hält die Ukraine stand gegen den Aggressor Putin und eine russische Invasionsmacht, die übermächtig erscheint. Neben der beeindruckenden Moral der ukrainischen Armee resultiert die Standhaftigkeit auch aus westlichen Waffenlieferungen. Beides hat nun zur Befreiung größerer Landesteile geführt. Doch genau um diese Waffenlieferungen gibt es seit Monaten Streit in Deutschland. Und der ist aktueller denn je. Geht es doch jetzt um die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern, die als schwere Waffen gelten. Soll oder muss Deutschland Leopard-Kampfpanzer liefern oder doch lieber nicht? Besteht eine größere Chance auf baldigen Frieden durch oder ohne die Lieferung von Leopard-Panzern? Und was sagt die Art des Diskurses zu diesem Thema über unsere Debattenkultur aus? Mit diesen Fragen begrüße ich Sie sehr herzlich bei Unter den Linden. Und ich begrüße sehr herzlich Norbert Röttgen, Mitglied des Deutschen Bundestages, der CDU-CSU-Fraktion und Außenpolitiker. Und ich begrüße sehr herzlich Professor Wolfgang Merkel, Politikwissenschaftler. Herr Professor Merkel, mit Ihnen fange ich gerne an. In Deutschland wird wieder, oder man muss sagen immer noch, über die Lieferung von Waffen in die Ukraine diskutiert. Sie gehörten zu den Unterzeichnern des offenen Briefes an die Bundesregierung, die davor gewarnt hat, Waffen zu liefern. Hat sich die Position nach den zurückliegenden Wochen und Monaten, insbesondere durch die militärischen Erfolge, die die Ukraine jetzt vorweisen kann, geändert?
Nein, sie hat sich nicht geändert. Und dafür gibt es Gründe. Als eine Art normative Leitlinie meines Denkens ist, nachdem das Putin-Regime und Russland die Ukraine überfallen hat, völkerrechtswidrig, kriegsverbrecherisch, wie kann dieser Krieg beendet werden mit möglichst wenig Opfern? Jetzt hat sich aber bei uns im Lande die Debatte stark verengt. Es kommt fast nur noch das Militärische, oder man könnte sagen, es kommt fast nur noch die Waffenfrage in die Debatte hinein. Oder noch kürzer, sollen wir schwere, schnelle Panzer mit starker Offensivkraft liefern oder nicht? Ich halte das für eine hochfahrlässige Verkürzung der Debatte. Und ich glaube, dass wir nicht nur in der militärischen Logik das diskutieren dürfen, sondern dem politischen wieder mehr Raum, mehr Kreativität widmen müssen. Und das führt mich zu diesem Standpunkt. Ich würde gern noch Folgendes hinzufügen. Der Krieg, schrecklich ohne Frage. Ihn zu beenden, haben wir zwei konkurrierende Linien, wie ich das sehe. Die einen sagen, möglichst schnell, möglichst schwere Waffen, möglichst hoch effektive Waffen liefern, dann beenden wir den Krieg schnell und dann haben wir wenig Opfer. Die andere Linie, und der rechne ich mich zu, je mehr Waffen wir in diesen Konflikt hineinliefern, umso größer das Risiko ist, dass nicht nur wir, sondern vor allen Dingen Putin an der Eskalationsschraube dreht und der Krieg sich verlängert. Ich will deutlich sagen, für beide Positionen gibt es empirisch zunächst keine strikten Anhaltspunkte. Das sind Hypothesen in die Zukunft hinein. Ich glaube, dass die zweite Hypothese, zu der ich neige, wesentlich plausibler ist. Und wir müssen neben dem Militärischen endlich wieder nachdenken, wie können wir ein Konzert schaffen, das sich um den Waffenstillstand kümmert.
Herr Röttgen, Sie haben sich schon sehr früh für Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen. Zu den Begründungen der Positionen kommen wir gleich noch ausführlicher. Sie haben schon ein bisschen damit angefangen, Herr Professor Merkel. Aber auch an Sie die Frage, durch die veränderte Lage, hat sich innerhalb der Diskussion hier was verschoben? Gibt es inzwischen noch mehr Menschen, die sich für Waffenlieferungen aussprechen?
Ja, ich glaube, dass durch diesen erneut unerwartet erfolgreiche Gegenoffensive der Ukrainer hat die Debatte über die Unterstützung der Ukraine mit Waffen noch mal eine neue Wendung oder eine neue Dynamik bekommen, weil ja immer die Frage im Raum stand und der Zweifel groß war, Sie haben das ja auch angedeutet, können die das denn überhaupt schaffen? Ich habe das Argument immer für nicht akzeptabel gehalten, aber das war, stand natürlich im Raume. Ist das nicht alles Vergeudung von Menschenleben? Und mit dem militärischen Erfolg jetzt, der auch eine politische Veränderung bedeutet, das Militärische hat ja immer nur instrumentellen Charakter, ist jetzt eine neue Dynamik entstanden, die sichtbar macht, es ist möglich, dass Putin zurückgedrängt wird. Dass die Verbrechen, die dort begangen werden, wo russische Besatzung ist, allein dadurch gestoppt werden, dass die russische Besatzung nicht mehr da ist. Und dass durch die militärische Veränderung, die vielleicht sich weiterentwickelt, dann auch die Voraussetzungen für politische Lösungen geschaffen werden. Denn das ist der Dissens, der zwischen uns besteht und der verdient es, wirklich diskutiert zu werden. Um was geht es eigentlich? Geht es darum, das haben Sie gerade definiert, möglichst schnell zu vermeiden, dass Opfer zu beklagen sind? Oder ist das eigentliche größere Ziel, den Krieg aus Europa zu verbannen? Dann muss ich vielleicht auch kämpfen. Das ist die eigentliche politische Streitfrage, die etwas zu wenig diskutiert wird. Manchmal wird es zu oberflächlich diskutiert. Aber das steht dahinter. Und meine Überzeugung ist, das Schrecklichste ist und wäre, wenn wir jetzt erleben würden, dass Krieg als Mittel der Politik durch Wladimir Putin im 21. Jahrhundert in Europa wie Erfolg hätte, dadurch Schule macht und dadurch der Krieg sich fortsetzt. Das ist das Schlimmste und am Ende die meisten Opfer.
Mhm. Auf das Inhaltliche kommen wir gleich noch ein bisschen stärker zu sprechen. Ich wollte noch mal einen Moment, Herr Professor Merkel, bei unserer Debattenkultur auch bleiben. Sie vertreten mit Ihrer Meinung, ich würde mal sagen, eine Minderheitenposition, auch wenn teilweise Umfragen fast pari-pari waren. Sie haben viel Kritik für Ihre Position auch einstecken müssen in den letzten Monaten, haben dann aber auch gesagt, dass unsere Debattenkultur durchaus kritikwürdig ist, dass man sie kritisieren kann, wie Debatten hier in Deutschland teilweise geführt werden. Es ist aber ja nun mal eine Mehrheitsmeinung, dass Waffen geliefert werden. Sind Sie ein schlechter Demokrat, dass Sie die Mehrheitsmeinung nicht akzeptieren?
Nein, bin ich überhaupt nicht. Und letztendlich entscheiden in einer Demokratie Mehrheiten daran, ist überhaupt nicht zu rütteln. Aber unsere Debatten haben sich verhärtet. Demokratie braucht Streit, Demokratie braucht kontroverse Debatten. Sonst lohnen sich die Debatten kaum. Aber was wir vergessen dabei ist, dass dabei auch ein Akt des Verständigens ist, ein Akt, dem anderen zuzuhören, die Argumente ernst zu nehmen, auch den zwanglosen Zwang des besseren Argumentes zu akzeptieren. Aber was wir jetzt sehen, ist, dass Debatten häufig so geführt werden, nicht nur in der Waffenfrage, das haben wir schon in der Migration gemacht, das haben wir in der Pandemie, in der Corona-Pandemie gemacht, machen wir in der Klimafrage. Wir versuchen, die andere Position als entweder nicht wahr oder als unmoralisch abzuqualifizieren. Wenn ich sage wir, sage ich, das ist ein immer stärker gewordener Duktus, mit dem wir Debatten führen. Und das verhindert Verständigung und nährt eine der Erwachsenenkrankheiten aller unserer westlichen Demokratien, eine zunehmende Polarisierung, eine zunehmende Verfestigung von Lagern. Die Zugbrücken werden hochgezogen, Verständigung wird kaum mehr möglich. Ich sage nur ein Beispiel. Wenn Sie früh Ihren Laptop öffnen und Sie waren in einer der Talkshows und haben die Position vertreten, wie problematisch man findet oder ich finde, schwere Waffen zu liefern, dann öffnen Sie Ihre Mailbox und dann kommen fast Standardanreden wie: sehr geehrter Herr Professor, sehr erbärmliches Arschloch. Also das ist Ausdruck und von den anderen Unterzeichneten, wir sind alles andere als Märtyrer. Wir wollen einen anderen Ton in die Debatte bringen. Aber man hat noch ganz andere Tonalitäten drin in dieser Debatte. Also ich will E-Mail und vor allen Dingen Twitter nicht als das Maß der Dinge herstellen, aber wir müssen anders miteinander umgehen, anders miteinander diskutieren.
Würden Sie auch sagen, Herr Röttgen, dass Diskussionen verhärteter sind, dass Gesellschaft polarisierter ist, dass wir kompromissloser miteinander umgehen und unnachgiebiger sind?
Also ich bin gar nicht so sehr unterschiedlicher Meinung als einen gewissen allgemeinen Trend. Da stelle ich auch fest, dass die Bereitschaft zuzuhören, auf Argumente einzugehen, geringer geworden ist und politische Themen immer stärker zu Glaubensfragen, eben zu Identitätsfragen werden. Und über Identität, über meine Identität kann ich ja nicht mit Ihnen groß streiten, sondern ich erwarte, dass Sie sich auch dieser richtigen Identität anschließen. Das machen wir beide nicht, aber das ist ein gewisser Trend. Und da teile ich auch Ihre Auffassung, dass das ein Trend ist, der in den westlichen Demokratien zu beobachten ist, den ich für hochproblematisch halte, am exponiertesten in den USA. Und dann sieht man die Korrosion, also die zersetzende Wirkung dieser sozusagen Politik als Glaubensfrage, als Kulturkampf. Das ist ganz schlimm und schlecht. Ich teile aber nicht Ihre Auffassung, dass das in dieser Frage des Krieges Russlands in der Ukraine gegen Europa, dass das ein Beispielsfall für diesen Trend ist. Das sehe ich sogar anders. Wenn Sie ihr das, was Sie auf Twitter und sonst wo dann am nächsten Morgen erleben, Das ist aus meiner Sicht, das ist im Wesentlichen nur das Produkt einer technischen Veränderung. Das, was man sich früher nur gedacht hat, das müllt man jetzt Ihnen persönlich technisch sozusagen digital an den Kopf. Das ist, glaube ich, das war vorher nur vorhanden, es war nur nicht die technische Möglichkeit da, diese Beleidigung unmittelbar zu adressieren. Das ist eine Veränderung, aber ich glaube nicht, dass sie diskursprägend für die Frage, wie gehen wir mit diesem Krieg um, in der Diskussion. Ich stelle fest, eine neue Ernsthaftigkeit, dass es tief geht, dass nachgefragt wird, dass zum Beispiel in dieser Frage junge Expertinnen, jüngere Expertinnen zu Wort kommen, die man bislang in den öffentlichen Debatten gar nicht gehört hat, aus den deutschen Thinktanks. Bemerkenswert, dass es viele Frauen sind, die da jetzt zu Wort kommen. Und ich finde eigentlich, es ist sehr argumentativ und nicht, das ist ein existenzielles Thema. Das kann nicht ohne, wie soll ich mal sagen, ja, ohne Leidenschaft stattfinden. Das wäre kein gutes Zeichen. Ich würde an einer anderen Stelle die Kritik ansetzen. Die haben Sie in Ihrer Eingangsbemerkung auch schon aufscheinen lassen. Was ich neben dem Positiven der Ernsthaftigkeit noch nicht feststelle, ist, dass unsere allgemeine Debatte eine strategische Natur angenommen hat. Wir sind zu punktuell. Also jetzt reden wir über Leopard 2 hin oder her. Aber vor Wochen und Monaten haben wir über Haubitzen gesprochen und andere Dinge.
Sind alle zu
Aber was ist eigentlich geworden, das Ziel deutscher Politik? Was wollen wir eigentlich erreichen? Was steht hinter dieser Frage, Waffen zu liefern oder nicht zu liefern? Was steht hinter der Frage, wenn der Bundeskanzler sagt, Russland darf nicht gewinnen, die Ukraine soll nicht verlieren? Aber er sagt nicht den Satz, die Ukraine soll gewinnen. Was steht an Vorstellung dahinter? Das ist eine strategische Vorstellung, die sich, glaube ich, von meiner unterscheidet. Diese Ebene haben wir nicht erreicht. Was aber vor allen Dingen, und das ist jetzt nicht, weil ich Oppositionspolitiker bin, glaube ich, daran liegt, dass die Regierung sich weigert, auch der Bundeskanzler in Person verweigert, eine wirkliche, ehrliche, klare Begründung für seine Entscheidungen, etwas zu tun oder etwas nicht zu tun. In der Regierung ist die strategische Dimension dieses Krieges für das deutsche Selbstverständnis in Europa und darüber hinaus und was wir uns für uns und Europa vorstellen, noch nicht entstanden. Das empfinde ich als einen Mangel, weil das Entscheidende ist, worum es geht. Und wenn diese Dimension nicht eröffnet wird, dann ist das auch ein Akzeptanz- und Transparenzproblem in der Demokratie, in der demokratischen Auseinandersetzung.
Das haben Sie schon ganz viel vorweggenommen, Herr Röttgen. Aber ich würde gerne auch an Sie die Frage stellen, Herr Professor Merkel. Herr Röttgen sprach von einer existenziellen Frage bei Waffenlieferungen, ja oder nein. Sehen Sie das auch so?
Es ist eine existenzielle Frage für die Ukraine, für die Menschen dort und für die Souveränität des Staates. Beide müssen geschützt werden. Es ist existenziell für uns in der Frage, wollen wir in einer Welt leben, in der Regeln, in der das Recht dominiert, oder in einer Welt, in der Macht gewissermaßen die Zeichen der Politik setzt. Natürlich bin ich dafür, für Ersteres. Es soll eine Welt sein, in der das Recht regiert und nicht die Macht. Nur die Tatsachen sind andere.
Das ist die große Frage unserer Zeit.
Ja, das ist aber das Spannende.
Zum einen haben wir ein
immer stärker ausentwickeltes Völkerrecht auf der einen Seite. Der Westen propagiert das sicherlich stärker als die Diktaturen in Russland oder China. Aber im Bedarfsfalle biegt der Westen, insbesondere die dominierende Macht des Westen, auch das Völkerrecht. Und zwar in der fundamentalen Frage, nämlich im Gewaltverbot. Ich will jetzt nicht ablenken und auf die USA kommen.
Aber können wir uns machen.
Aber der Irakkrieg wäre klar etwas, wo ein Krieg herbeigelogen worden ist, ein Angriffskrieg. Aber mein übergreifendes Argument ist dabei, dass diese Normen im Völkerrecht einen eigenartigen Doppelcharakter haben. Zum einen sind sie nachvollziehbar, wertehaltig, aber zum anderen gelten sie für Dänemark, sie gelten für Schweden und vielleicht noch für Deutschland. Sie gelten nicht für die großen Mächte. Die biegen sich diese Welt so zusammen. Und die Frage, Herr Röttgen, ist dabei noch, wovon sollen wir ausgehen? Von der Rechtslage, von der Sollenslage oder von der Seinslage, wie die Welt zusammengesetzt ist? Wir können uns die Supermächte nicht so schnitzen, dass sie sich verhalten wie Finnland und Dänemark.
Also wir müssen erstmal von der Realität ausgehen, glaube ich. Das ist ein gemeinsamer Ausgangspunkt. Und dann ist sogar ein weiterer Übereinstimmungspunkt, dass unser Verständnis ist, diese Realität nicht fatalistisch hinzunehmen, sondern wir wollen sie prägen, gestalten, etwas Gutes, Vernünftiges daraus machen. Und das ist das Prinzip des Rechts. Und da gibt es jetzt wieder Übereinstimmungen, in einem Punkt eine Differenz. Wir sind beide für das Prinzip des Rechts, selbstverständlich für das Prinzip des Rechts. Und die Frage unserer Zeit ist der Konflikt, soll dieses Prinzip, das wird übrigens nicht primär sagen, Russland ist ein Beispiel, dass Russland unter Putin ein Beispiel dafür, der sich um dieses Recht nicht schert. Aber die historische Frage unserer Zeit wird in Peking durch Xi Jinping aufgemacht. Das ist die Grundfrage der Zukunft unserer Welt. Wie soll sie regiert werden? Und jetzt gibt es einen Unterschied bei aller Kritik an den USA. Ich halte den Irakkrieg für ein Verbrechen, für die schwerwiegendste, fatalste außenpolitische Fehlentscheidung der USA seit dem Vietnamkrieg. Auf Lug und Trug begründet, überhaupt keine Frage. Es gibt trotzdem einen Unterschied. Xi Jinping will das Prinzip des Rechts ersetzen durch das Prinzip der Macht. Die USA sind für das Prinzip des Rechts, aber die USA haben dieses Prinzip immer wieder verletzt. Vielleicht andere auch. Aber es ist ein Unterschied, ob ich das Prinzip anerkenne und immer wieder verletze und übrigens dann auch der öffentlichen Kritik und den Konsequenzen zugänglich bin, oder ob ich prinzipiell das Prinzip des Rechts ersetzen will durch das der Macht. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Darum, glaube ich, sind wir an der Stelle wahrscheinlich auch einer Meinung.
Wenn ich den ganz großen Diskurs auch noch mal wieder auf unser Thema ein Stück weit zurückführen kann, Herr Röttgen, Ihre Meinung bezüglich der Waffenlieferungen ist ja eigentlich wirklich die Mehrheitsmeinung, das haben wir jetzt schon festgestellt. Wie erklären Sie sich das denn aber? Denn eigentlich sind ja die meisten Menschen eher friedliebend.
Das bin ich auch. Und ich glaube, dass diejenigen, die für Waffen sind, zu der Erkenntnis kommen, dass es nicht dem Frieden dient, wenn man gegenüber Putin blauäugig ist. Dass mit Putin kein Frieden zu vereinbaren ist, jedenfalls im Moment, so wie die Dinge sind. Und dass die Chance auf Frieden durch die angegriffenen Ukrainer erkämpft werden muss. Aber das ist der Friedensansatz derjenigen, die diese Position, die auch ich habe, teilen. Aber Sie bemerken ja völlig richtig, wie fundamental sich unsere Gesellschaft verändert hat. Mhm. Vor einem Jahr, Jahrzehnte hat die Doktrin gegolten, in Krisengebiete keine Waffen. Man stelle sich mal vor einem Jahr hätte irgendeiner gesagt, wir haben sowieso schon hochleistungsfähige Haubitzen geliefert an die Ukraine, damit sie gegen russische Truppen eingesetzt werden. Man wäre vor einem Jahr für verrückt erklärt worden. Und das reflektiert, dass durch diesen Krieg, nach meiner Einschätzung, sich die deutsche Bevölkerung grundlegend gewandelt hat. Es gibt einen neuen Realismus. Wir sind aufgewacht, dass die Bequemlichkeit alter Tage, das Ignorieren der Konflikte, den zentralen haben wir eben angesprochen, dass das nicht mehr geht. Und das finde ich sehr bemerkenswert, wie grundlegend die Bevölkerung einen neuen Realismus angenommen hat und ihre, glaube ich, Mentalität und Sichtweisen verändert hat. Ich glaube übrigens, dass die Bevölkerung weiter ist als unsere Regierung in dem Realismus der Lage. Einschätzung.
Wenn man das nochmal mit Zahlen ein bisschen unterstützen möchte, 52% der Deutschen unterstützt eine Lieferung, eine eventuelle Lieferung von Leopard-Panzern. Und auffällig ist, dass vor allen Dingen die Jüngeren unter 40 zustimmen, nämlich 68% der unter 40-Jährigen. Was sagt das aus?
Naja, es gibt eine, es sagt mindestens zweierlei aus. Zunächst der Reflex, den auch ich habe. Da greift ein Land, ein Regime und an der Spitze dieses Regimes Putin ein anderes Land an. Da hat man sofort den Reflex, ein Gerechtigkeitsreflex, der muss bestraft werden. Nicht nur, weil die Normen geschützt werden müssen, über die wir gesprochen haben, sondern dieses Verbrechen gegen das Völkerrecht darf nicht ungesühnt bleiben. Dafür gibt es
gehindert. Ich glaube, wir sind ja nicht beim Strafen und Sühnen, sondern wir sind beim Hindern, beim Aufhören.
Nein, das ist mehr. Das ist mehr als das.
Waffenliefern ist
nicht selbst Strafe. Die Sanktionen. Es gibt nicht so etwas wie ein punitives, also Strafvölkerrecht, und es gibt nicht die Idee, dass man Staaten bestrafen können. Aber es ist ein Gerechtigkeitsreflex, den ich durchaus teile. Es muss dem Angegriffenen geholfen werden über Nothilfe und wie man das alles definieren mag. Es gibt aber noch etwas anderes. Es gibt eine Sehnsucht nach einer neuen Wehrhaftigkeit. Und zwar in der Zwischenzeit, die zwischen 1990 mit dem Kollaps des Sowjetimperiums bis, sagen wir, sozusagen an die 2020er Jahre hinein, haben wir zwar Kriege erlebt, aber nicht in dieser Art und Weise, wo wir uns über die Zukunft der Weltordnung Gedanken machen. Und das hat auch tatsächlich mit dem Aufstieg der Weltmacht China zu tun. Also es gibt eine Sehnsucht nach etwas Neuem. Und Herr Röttgen, Sie haben vorhin gesagt, von den jungen Wissenschaftlerinnen in den Thinktanks, meist aber auch regierungsnah oder zumindest staatsnah. Was mich dabei wundert, ist, zum einen spricht man über eine feministische Außenpolitik, was immer das genau ist, aber die Idee ist mehr Empathie, mehr Verständnis, weniger Gewalt. Und diese jungen Frauen sind mit einer Vehemenz sozusagen für die Waffenlieferungen, schlagen eine Allianz unter deutscher Führung vor, die Leopards in Europas einsammeln soll, tüchtig machen und liefern. Also hier sehen wir tatsächlich eine Zeitenwende im Denken, und ich meine nicht nur positiv. Es schleift sich in unseren Sprachgebrauch ein. Der Spiegel schreibt Panzer jetzt, eine Panzerwende. Also über die Sprache, über unser Denken und mit dem Risiko, dass wir denken letztendlich wie eine Supermacht wie die USA, die das Militärische immer ganz anders in der Prioritätenliste der Politik gehabt hat, als wir das gemacht haben oder als es Frankreich. Bei Großbritannien ist es vielleicht noch etwas anders. Sehnsucht nach Neuen, Schluss mit der Friedensduselei. Problematisch.
Da schließen sich zwei Fragen an. Einmal Annalena Baerbock hat gestern doch ich glaube, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, bei Anne Will das nicht mehr so vehement vorgebracht, tatsächlich Leopard-Panzer zu liefern. Und die zweite Frage, der Kanzler wird ja oft damit konfrontiert, er zögere und zaudere letztendlich und verweist dann oft an die EU-Partner oder auch an die NATO, dass man sich mit denen abstimmen müsse. Die würden auch keine Panzer westlicher Bauart liefern. Was ist daran denn zu kritisieren letztendlich?
Also bei der Außenministerin finde ich, ist zu kritisieren, dass es gute Gründe gibt, und sie hat sie auch schon öffentlich geäußert, auch ihre Meinung, dass sie zu dieser Meinung nicht steht, dass sie nicht dafür kämpft, sondern eingeknickt ist. Dafür ist die Frage zu ernst. Und auch von der Außenministerin muss man dann erwarten, dass sie ihre Meinung begründet und nicht den Koalitionsfrieden wichtiger findet als den Frieden. Das ist meine Kritik an ihr. Nicht, dass sie die falsche Meinung hat, sondern dass sie sie nicht vertritt. Beim Bundeskanzler ist meine Kritik, dass das, was er vorträgt für seine Position, aus meiner Sicht, es sind Ausreden. Es ist eine ganze Serie von Ausreden. Ich will jetzt nicht, es fing an damit, dass gesagt wurde, das ist alles geheim, da dürfen wir gar nicht drüber sprechen. Und es war über Nacht auf einmal alles publiziert. Also die Argumente tragen nicht und sie widersprechen sich zum Teil. Und mal können die Ukrainer das nicht bedienen und mal fehlen die Ersatzteile. Und der Kern ist, er will es nicht. Er will es nicht. Auch dass der deutsche Sonderweg, ich meine, wir werden von mehr Alliierten bedrängt zu liefern, als dass die Angst vor einem Sonderweg haben. Das ist meine mindestens, ja, ich würde fast sogar wichtigere Kritik, dass er nicht offen, ehrlich sagt, was ist die Motivation für meine Position, es nicht zu wollen.
Er wollte es. Aber was ist denn falsch daran, sich mit den europäischen Partnern dann abzustimmen?
Der Punkt ist, dass er sich dahinter versteckt. Die osteuropäischen und baltischen Partner zum Beispiel, die sind zutiefst enttäuscht über die deutsche Politik. Die wollen das. Die sind nicht ihrer Meinung, sind meiner Meinung, dass das geliefert wird. Und die sagen, euer Sonderweg besteht darin, dass ihr uns schon wieder im Stich lasst. Das ist übrigens der Sonderweg nach Nord Stream 2. Da haben wir auch gesagt, das ist eine Frage unserer nationalen Sicherheit. Das hat euch nicht gekümmert. Das war ein deutscher Sonderweg. Jetzt macht ihr wieder einen deutschen Sonderweg.
Aber Sie kennen das Argument, dass natürlich die USA zum Beispiel auch keine entsprechenden Panzer liefern.
Ja, das Argument würde mich dann überzeugen, wenn wir auch nur ungefähr annähernd im Übrigen so viel an Unterstützung, militärischer Unterstützung, gemessen an unserer Wirtschaftskraft leisten würden, wie die USA das tut. Das Beschämende für die Europäer ist, dass die USA alleine mehr an Unterstützung, militärischer Unterstützung an die Ukraine leisten, als alle europäischen Staaten zusammen. Als alle europäischen Staaten zusammen. Das ist das Beschämende. Und die gemeinsame Linie kommt ja nicht zustande, weil die deutsche Regierung sagt, wir wollen es nicht. Und für Joe Biden ist verständlich richtigerweise das Wichtigste, dass es keinen Ärger gibt zwischen wichtigsten Alliierten, wie die USA und Deutschland es sind. Das heißt, der Bundeskanzler sorgt dafür, dass es diese Linie nicht gibt. Und dann sagt er, wir haben aber keine gemeinsame Linie für die Exporte. Das ist nicht ehrlich. Und in solchen Fragen nicht offen und ehrlich und transparent zu kommunizieren, ist ein wirkliches Führungsversagen. Ich halte es dann auch in der Sache für falsch. Ich glaube, er hat eine falsche Präferenz für die künftigen Beziehungen zu Russland. Ich finde, der Frieden in Europa ist das entscheidende Kriterium und nicht das andere. Aber darüber kommt es gar nicht zum wirklichen Streit, weil er seine Motivation nicht der Öffentlichkeit gegenüber darlegt. Das finde ich einen schweren Punkt.
Teilen Sie die Kritik, wollte ich Sie gerade fragen. Aber.
Natürlich nicht, wir diskutieren ja auch.
Da sie plausibel ist, könnten Sie sie teilen.
Ja, das stimmt. Ich finde sie nicht richtig plausibel. Erstens hat der Kanzler deutlich gesagt, Sie haben ihn vorhin zitiert, die Ukraine darf den Krieg nicht verlieren, Russland nicht gewinnen. Da sieht man einen Zwischenton. Und der Zwischenton, der kommt daher, weil er ein Eskalationsrisiko fürchtet. Und das ist eine hochlegitime Verantwortungsfurcht auch dem eigenen Land gegenüber und der ukrainischen Bevölkerung. Mhm. Man darf nicht fahrlässig, so seine Argumentation, und die übernehme ich an dieser Stelle, nicht fahrlässig das Risiko eingehen, die nächste Windung in der Kriegsintensitätsspirale zu drehen. Ich rede noch gar nicht über einen denkbaren oder einen zu befürchtenden taktischen Nuklearschlag. Ich denke an konventionelle Waffen. Und da hat Russland einfach, ich habe noch zwei Sätze, noch nicht sein Potenzial ausgespielt. Das wissen wir alle, die gewissermaßen eine Bombardierung der massivsten Art gegen die Infrastruktur oder gegen Städte steht alles noch nicht auf dem Programm. Aber wenn wir Putin als Kriegsverbrecher, nicht nur das Verbrechen ad bellum, also einen Krieg zu beginnen, sondern auch in bello gesehen haben, dann sollten wir ihm das auch zutrauen. Und das beunruhigt den Kanzler, mit Recht darüber nachzudenken und nicht Hurra schreien, alle Waffen in die Ukraine.
Herr Röttgen, das beunruhigt ja nicht nur den Kanzler, sondern auch Joe Biden hat vor Kurzschlusshandlungen Putins gewarnt, beziehungsweise hat gesagt, dass das mit den nuklearen Waffen durchaus etwas ist, was man im Kopf haben sollte.
Ich bin auch gegen Kurzschlusshandlungen und ich bin auch dagegen, etwas fahrlässig zu tun. Aber ich würde gern bei diesem Punkt bleiben, den Sie, es ist ja richtig wichtig, dass man bei diesem Punkt bleibt. Sie sagen also jetzt, die Eskalationsgefahr ist das Argument. Meine erste Schlussfolgerung und meine Bitte an den Bundeskanzler wäre, dass er das genauso klar sagt, dass er sagt, nicht, es gibt keine gemeinsame Linie, sondern meine Linie ist, Panzer nicht zu liefern, weil damit eine unvertretbare Eskalationsgefahr verbunden ist. Dann soll er das so sagen. Das tut er nicht. Das war meine Demokratiekritik an ihm, eine Transparenzkritik. Und nun in der Sache. Das ist ja dann auch Ihre Position. Und ich glaube übrigens auch, dass es die Kanzlerposition ist. Was heißt das, wenn man sich das zu eigen macht? Wenn man sich diese Position, sozusagen die Angst vor einer weiteren Eskalation durch Putins Russland, wenn die Ukraine in die Lage versetzt wird, sich wehren zu können. Wenn wir diese Angst als Richtschnur unserer Politik akzeptieren, dann akzeptieren wir aus unserer Angst heraus, dass Krieg angewendet wird gegen andere, weil die Kriegsverhinderung ja dem Kriegstreiber ein weiteres Argument gibt, oder sie fürchten das, den Krieg noch auszudehnen. Wenn wir nicht gegen die Methode Krieg oder Krieg als Methode der Politik bereit sind, den Angegriffenen zu verteidigen, dann führen wir diese Methode ein. Und darum ist es eine fatale Position zu sagen, aus unserer Angst heraus gestatte ich dem Aggressor, dass er sich durchsetzt, indem ich dem Angegriffenen die mögliche Hilfe verweigere. Damit bringen Sie den Krieg nach Europa. Und darüber müsste man diskutieren. Dann würden unterschiedliche Politikansätze sichtbar, wie es jetzt in dem Gespräch wird. Wird aber nicht, auch in dieser Woche, glaube ich, im Bundestag nicht, weil es zu dieser offenen Begründung nicht kommt.
Es gibt einen zentralen Begriffsunterschied. Ich habe Verantwortung gesagt und Sie sagen Angst. Mit der Verantwortung meine ich eine doppelte. Der Kanzler hat eine Verantwortung in erster Linie natürlich gegenüber seinen eigenen Bürgerinnen und Bürgern, aber er hat auch eine Verantwortung, was bezwecken, was können diese Waffen, die Deutschland mitliefern, in dem Krieg tatsächlich produzieren. Und da könnte man ja sagen, eine Verlängerung, wenn man die Annahme hat, der Krieg wird dadurch verlängert, dann heißt es nicht nur abstrakt, er dauert länger, sondern das heißt Zehntausende mehr Tote, wenn der ein oder zwei Jahre dauert, wenn etwa die Krim zurückerobert werden solle. Dann hat man auch als helfender, als unterstützendes Land die Verpflichtung, darüber nachzudenken. Dürfen wir das? Dürfen wir so viele Tote in Kauf nehmen, um eben nicht über Angst mögliche weitere Kriege zu produzieren?
zunächst zum Begriff Verantwortung. Verantwortung ist kein Kriterium, das wir zu einer Unterscheidung unserer Positionen oder auch der Position des Kanzlers machen sollten. Ich gestehe Ihnen zu, wie auch dem Bundeskanzler, dass er aus Verantwortung handelt. Ich würde Sie bitten, auch mir zuzugestehen, dass mein Denken und meine Position aus Verantwortung kommen. Das ist, gelegentlich geschieht das so, dass der eine Verantwortung für sich reklamiert und dem anderen das Gegenteil vorwirft. Das würde ich uns allen mal zugestehen, dass wir alle verantwortlich handeln. Wir haben nur eine unterschiedliche Folgeeinschätzung, eine sozusagen eine Prognoseeinschätzung. Genau. Meine Prognose von Putin ist, dass er es so perzipiert wahrnimmt, wie ich es beschrieben habe. Dieser Kanzler und diese Deutschen haben Angst um sich und darum lassen sie ihre Nachbarn im Stich. Und das ermuntert mich, als Putin weiter auf die Stärke zu setzen und noch mehr Angst zu machen. Und ich habe das richtige Instrument gewählt. Putin versteht diese Sprache nicht. Er versteht sie als Einladung weiterzumachen. Nun, das ist die unterschiedliche Einschätzung.
Nun hat der Kanzler gerade mit Putin telefoniert, ein 90-minütiges...
Mit freundlichem Ton, wie er sagt.
Telefonat mit freundlichem Ton, ja. Und es hätte durchaus Bewegung gegeben, war, glaube ich, der zweite Satz dazu. Lässt das auf eine diplomatische Lösung hoffen?
Nein, das ist ein Teil des Fehlers, der darin liegt, dass man diese Illusion dadurch nährt. Man erzeugt dadurch ein Fehlverständnis, eine Fehlanalyse desjenigen, was Wladimir Putin treibt.
Das wissen Sie aber genauso wenig wie der Kanzler in dieser Frage.
Nein, wissen können wir es alle nicht, aber man kann eine Einschätzung haben. Und meine Einschätzung ist, dass Putin die unerbittliche Ambition und ich würde auch sagen Obsession hat, für Russland wieder imperiale Macht zu begründen. Er dachte, dadurch, dass er die Ukraine Russland einverleibt, so wie Zbigniew Brzezinski mal gesagt hat, ohne die Ukraine ist Russland ein Land, mit der Ukraine ist sie ein Imperium. Das war seine Fehleinschätzung, dass die Ukraine sich dem widersetzt und so weiter. Aber das ist sein Ziel, ist eigentlich im Plan B schon. Nämlich, da Putin die Ukraine weder erobern noch kontrollieren kann, steht jetzt Vernichtung, physische Vernichtung der Ukraine an. Das ist sein Programm. Und dadurch ist er auch nicht durch Gespräche und durch Argumente des deutschen Kanzlers abzubringen.
Da muss ich dann umgekehrt fragen, Herr Röttgen, welches Kriegsziel gibt es denn? Heißt das, dass man, wenn Sie es so beschreiben, Putin grundsätzlich vernichten, zerstören muss,
Nein.
um ihn zu stoppen?
Nein.
Wie heißt denn das Kriegsziel?
Das ist eine schwierige Frage, die wir interessanterweise zum Beispiel in der Öffentlichkeit des Deutschen Bundestages noch nicht diskutiert haben. Auch sehr selten in Talkshows, gelegentlich schon. Und ich glaube, als Ziel zu definieren ist, Sie haben eben auch Lateinisch gesprochen, dass wir den Status quo ante bellum wieder erreichen. Dass wir also Putins Armee auf den Stand zurückbringen, wo Russland vor Beginn des Krieges war.
Also auch vor Besetzung der Krim?
Nein, vor Beginn des Krieges am 24. Das ist ein genau entscheidender Punkt. Vor Beginn des Krieges am 24.
Also meine nicht Meinung 2014, sondern
2022. Genau, das aus meiner Sicht. Denn wenn das erreicht würde, dann wäre erreicht, dass durch den Krieg zwar viel zerstört, aber durch Putin nichts gewonnen wäre. So würde ich es definieren. Und ich würde darum nicht sagen, der völkerrechtmäßige Zustand sollte wiederhergestellt werden. Das würde ich nicht sagen. Und dann müsste man auch mit der Ukraine reden, die eine völkerrechtlich perfekt legitime, legale Position vertreten würde, wenn sie sagt, doch, wir haben jetzt die Möglichkeit, wir holen uns das alles zurück. Ich glaube, da bin ich jedenfalls im Moment, würde ich nicht zuraten und würde auch nicht sagen, das ist dann deutsche Politik dabei zu unterstützen. Aber die Differenzierung
würde ich machen. Da können wir uns tatsächlich annähern, wenn Sie sagen Status quo ante, also gewissermaßen Januar 2022.
Ja, genau.
Das sind längst nicht mehr die Kriegsziele, die etwa Selenskyj der Öffentlichkeit präsentiert. Er sagt, vollständiger Abzug der Truppen, vollständige Wiederherstellung der territorialen Integrität des Landes. Die USA...
Ist auch eine legitime Position.
Ist eine legitime Position aus seiner Sicht. Aber das ist gewissermaßen sein Ziel, legitim.
im rechtlichen Sinne möglicherweise mit verheerenden Konsequenzen, genau, was Opfer anbetreffen würde. Die USA und der Verteidigungsminister der Vereinigten Staaten von Amerika hat sein eigenes Ziel definiert und sagt, naja, es steckt aber etwas dahinter. Nein, die USA haben durchaus auch unterschiedliche Interessen zu Europa in dem Konflikt. Und die USA sagen, möglichst Russland so weit auf die Knie zwingen, dass er nicht in einer Dekade oder länger daran denken kann, noch einmal einen solchen Aggressionskrieg zu führen. Letzten zwei Sätze dazu. Wenn das tatsächlich das Ziel ist, hat das im Hintergrund auch so etwas wie einen möglichen Regime-Change, also einen Wechsel des Regimes, das wir uns alle unter Umständen wünschen. Wir wünschen uns es nicht. Wenn wir eine realistische Analyse von Russland uns ansehen, da ist nicht der demokratische Frühling zu erwarten, sondern viel eher sozusagen die Kritik, die wir heute in diesen Tagen in Moskau hören, ein Bündnis von Superimperialisten, Ultranationalisten und vielleicht ein paar Vetero, also Altkommunisten. Das wäre noch verheerender als ein Putin, der einigermaßen rational, wenn auch fehlhandelt.
An beide müsste ich jetzt die Schlussfrage stellen, weil wir sind fast schon durch. Herr Röttgen, ich würde gerne das, was Herr Merkel sagt, auch ein Stück weit aufnehmen. Wenn das Vertrauen zu Russland und die internationalen Beziehungen durch das Kriegsgeschehen und auch durch die Kriegsverbrechen, die wir gesehen haben, nun so zerstört ist, auf welcher Basis kann denn überhaupt eine stabile Friedensordnung stattfinden? Kann das nicht letztendlich nur auf dem Prinzip der Abschreckung bestehen?
Also die klare Schlussfolgerung aus diesem Krieg ist, dass es nach dem Krieg, und der Tag wird ja kommen, darum gehen muss, in Europa eine Sicherheitsordnung gegen Russland zu etablieren, die über NATO und die EU hinausgeht. Das ist unabweisbar. Und wir müssen und dürfen aber nicht das Ziel aus den Augen und aus dem Kopf verlieren, dass wir anstreben müssen, eine europäische Friedensordnung, das andere ist eine Sicherheitsordnung, eine europäische Friedensordnung mit Russland als unverzichtbarem Teil. Aber für die nächsten Jahre, ich weiß zwar nicht, wie die Zeit nach Putin in Russland ausgeht, ich glaube auch, dass es nicht voraussagbar ist, aber für das, was wir erkennen können, heißt Sicherheit gegen Russland als Gebot der Erfahrung dieses Krieges.
Auf welcher Basis können wir zu einer Friedensordnung kommen?
Ich würde sagen, mittelfristig schon und natürlich langfristig, wieder mal eine kleine Übereinstimmung, kann es nur eine Friedensarchitektur geben mit Russland auf der Basis von durchaus veritablen Abschreckungsmomenten. Auch die Ostpolitik von Willy Brandt hat übrigens diese beiden Säulen gehabt. Zum einen militärische Stärke, aber dann Angebote zur Kooperation.
Ja, das war noch keine Friedensordnung, das war kalter Krieg.
Das war aber im Kalten Krieg die Methode, diesen Kalten Krieg ein bisschen weniger kalt zu stellen. Und das war sozusagen ein Verständigungsangebot. Ich glaube nicht, dass wir ohne letztendlich auf der Position der Stärke, ohne Kooperation mit Russland, das ist für uns wichtiger als alle osteuropäischen Staaten von der Sicherheit her, für unser Land. Also wir brauchen konstruktive
Angebote. Das ist der dramatische Unterschied. Also da, jetzt,
das ist, der Satz das ist, muss noch das, sein.
Das bringt die Osteuropäer genau zu dem, wie wir gesehen werden. Dieser Satz, also es war jetzt ein fataler Satz. Russland ist für uns wichtiger als all die Osteuropäer.
Das sind die baltischen Staaten.
Für die Sicherheitsarchitektur. Ja. Natürlich
das ist es der spalterische Satz
nein,
für Europa.
Das sieht man im Baltikum sicherlich anders. Aber das
in ganz Osteuropa. Stellen Sie sich Polen vor und Deutschland Polen und diese Regierung.
Herr Professor Merkel, ich fürchte, wir müssen Sie beide noch ein zweites...
Polen haben mit dieser Sichtweise historische Erfahrungen gemacht zwischen Deutschland und Russland.
Deshalb wollen Sie nicht die Führung Deutschlands in Europa.
Wir müssen das nochmal auflegen, um die Diskussion nochmal 45 Minuten fortzusetzen.
Beginnen mit dem letzten Satz.
Ich bedanke mich sehr herzlich für die durchaus kontroverse Diskussion und bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich fürs Zuschauen. Morgen um 22.15 Uhr sehen Sie an dieser Stelle die Phoenix-Runde und ich wünsche Ihnen noch einen sehr informativen Abend. bei Phoenix.